»Möchten Sie, dass ich es jetzt gleich erledige?« fragte Snape unüberhörbar ironisch. »Oder wünschen Sie ein wenig Zeit, um einen Grabspruch zu verfassen?«
»Oh, nicht so schnell«, sagte Dumbledore lächelnd. »Ich vermute, der richtige Moment wird sich bald einstellen. In Anbetracht dessen, was heute Abend geschehen ist«,
er zeigte auf seine verdorrte Hand,
»können wir sicher sein, dass es binnen eines Jahres geschehen wird.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht zu sterben, warum lassen Sie es nicht Draco tun?«
»Die Seele dieses Jungen ist noch nicht so beschädigt. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen auseinandergerissen wird.«
»Und meine Seele, Dumbledore, meine!«
»Sie allein wissen, Snape, ob es ihrer Seele schaden wird, einem alten Mann zu helfen, Schmerz und Demütigung zu vermeiden. Ich erbitte diesen einzigen großen Gefallen von Ihnen, Severus, weil mein Tod so sicher kommen wird, wie die Chudley Cannons dieses Jahr letzte der Liga sein werden. Ich gestehe, ich ziehe einen raschen, schmerzlosen Abgang jener langwierigen und hässlichen Angelegenheit vor, die es werden würde, wenn beispielsweise Greyback daran beteiligt wäre. Wie ich höre, hat Voldemort ihn angeworben. Oder die gute Bellatrix, die gern mit ihrem Essen spielt, bevor sie es verspeist.«
Sein Ton war heiter, doch seine blauen Augen durchbohrten Snape, wie sie es schon so oft bei Harry getan hatten, als ob die Seele, über die sie sprachen, sichtbar für ihn wäre. Schließlich nickte Snape abermals kurz. Dumbledore schien zufrieden.
»Danke, Severus.«
Das Büro verschwand. Und nun schlenderten Snape und Dumbledore in der Dämmerung durch die einsamen Schlossgründe. »Was tun Sie mit Potter, all die Abende, an denen Sie allein mit ihm zusammensitzen?« fragte Snape unvermittelt. Dumbledore wirkte erschöpft.
»Warum? Sie wollen ihn doch nicht noch mehr nachsitzen lassen, Severus. Der Junge wird bald mehr Zeit mit Nachsitzen verbracht haben als mit sonst etwas. Er ist genau wie sein Vater. Im Aussehen vielleicht, aber in seinem innersten Wesen ähnelt er vielmehr seiner Mutter. Ich verbringe Zeit mit Harry, weil ich Dinge mit ihm zu besprechen habe, ihm Informationen geben muss, ehe es zu spät ist.«
»Informationen. Sie vertrauen ihm, mir vertrauen Sie nicht?«
»Es ist keine Frage des Vertrauens. Meine Zeit ist, wie wir beide wissen, begrenzt. Es ist entscheidend, dass ich dem Jungen genügend Informationen gebe, damit er tun kann, was er tun muss.«
»Und warum darf ich nicht die gleichen Informationen erhalten?«
»Ich ziehe es vor, nicht alle meine Geheimnisse in einen Korb zu stecken, und schon gar nicht in einen Korb, der so oft am Arm von Lord Voldemort baumelt,
was ich auf Ihren Befehl hin tue.
Und Sie tun es äußerst gut. Denken Sie nicht, dass ich die ständige Gefahr, in die Sie sich begeben, unterschätze, Severus. Voldemort vermeintlich wertvolle Informationen zu liefern, während Sie die wesentlichen Dinge zurückhalten, ist eine Aufgabe, die ich niemandem, außer Ihnen, anvertrauen würde.«
»Aber einem Jungen, der keine Oklumentik beherrscht, der mittelmäßig zaubert und eine direkte Verbindung zum Geist des dunklen Lords hat, vertrauen Sie viel mehr.«
»Voldemort fürchtet diese Verbindung. Vor nicht allzu langer Zeit bekam er einen kleinen Vorgeschmack davon, was es für ihn bedeutet, wahrhaftig teilzuhaben an Harrys Geist. Es war Schmerz von einer Art, wie er ihn nie erlebt hat. Er wird nicht noch einmal versuchen, von Harry Besitz zu ergreifen, dessen bin ich sicher. Nicht auf diese Weise.«
»Ich verstehe nicht.«
»Lord Voldemorts Seele, verstümmelt wie sie ist, kann keinen engen Kontakt mit einer Seele wie der Harrys ertragen. Wie eine Zunge auf gefrorenem Stahl. Wie Fleisch im Feuer.«
»Seele?
Wir sprachen vom Geist.
Im Falle von Harry und Lord Voldemort heißt von jener zu reden auch von diesem zu reden.